Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du dir sehr wünschst, dass das Leben, von dem die Bibel redet, in deinem Alltag sichtbar wird. Aber du merkst, dass dein Denken und dein Handeln teilweise weit weg ist von dem, was Gottes Wort sagt. Mir jedenfalls geht es oft so. Und die Frage ist, wie gehe ich um mit diesem großen Unterschied zwischen meinem eigenen Leben und dem Maßstab, den Gottes Wort mir gibt? Soll ich mich noch mehr anstrengen? Instinktiv weiß ich, das ist nicht die Lösung. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, das bringt mich auch nicht weiter. Und wenn ich heuchle, also den anderen vorspiele, alles im grünen Bereich und nichts ist im grünen Bereich, dann belüge ich mich ja nur selbst. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so wie dieser Handschuh, der manches anpacken möchte und du versuchst ihm gut zuzureden, aber irgendwie passiert da nichts. Und du überlegst dir, wie kann denn das funktionieren, dass dieses Leben, von dem die Bibel redet, in meinem Alltag sichtbar wird. Manchmal versucht man noch manches von außen an dem Handschuh zu bewegen und es sieht gut aus, aber eigentlich ist es auch nicht wirklich die Lösung. Das sieht dann praktisch aus, ich versuche so ein bisschen freundlich zu sein und nicht immer nach der Pfeife zu tanzen, die mein Egoismus mir vorgibt, aber ich merke, das funktioniert mal schlecht und mal recht. Ich glaube, es ist gut, dass ich mich auf meinem Weg mit Jesus nicht selbstgefällig zurücklehne, sondern dass ich auf der Suche nach einem tieferen Leben mit Gott bin. Aber die Frage ist natürlich, an welcher Stelle suche ich? Wie kann ich das umsetzen in meinem Leben? Die Kolosser, in deren Brief wir ja schauen werden gleich, werden auf ihrer Suche nach einem tieferen Leben mit Gott viele Angebote bekommen, von der Philosophie bis zur Esoterik. Und auch du kannst dir heute einiges raussuchen, an welchen Stellen du suchst. Vielleicht Anbetung bei bestimmter Musik, spirituelle Erlebniswochen, Gerechtigkeit in diese Welt hineinzubringen. Das sind so ein paar Angebote, die der Markt der Möglichkeiten bietet. Und als Menschen sind wir einfach so gestrickt, dass wir nach Methoden Ausschau halten. Und diese Methoden, die sollen uns helfen, ein tieferes Leben mit Gott zu führen. Paulus geht in dem Text, den wir gleich miteinander lesen werden, einen anderen Weg. Der Willi hat es uns schon gesagt, Paulus verrät hier Gottes großes Geheimnis, von dem die Bibel redet. Und dieses Geheimnis ist so wichtig, damit dieses Leben, das ich mir so sehr wünsche, Wirklichkeit wird in meinem Alltag. Und wir schauen uns diesen Text jetzt an, in Kolosser 1, Vers 24. Ihr seht ihn hinter mir, bis Kolosser 2, Vers 5. Da sagt Paulus, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich, aber dass niemand euch verführt durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Gesinnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Ich habe diesen Satz hier überschrieben oder diese Sätze überschrieben mit dem Satz: Entdecke Gottes großes Geheimnis. Das sagt Paulus hier. Entdecke Gottes großes Geheimnis. Ist überhaupt mal spannend, wenn ich in diesen Text hineinkomme, dass Gott ein Geheimnis hat. Aber weißt du, was ich daran faszinierend finde? Wenn du zu Gott sagst: Gott, zeige mir bitte dein Geheimnis, dann will er das tun. Und Paulus sagt in Vers 26, es ist ein Geheimnis, das Gott bisher gut versteckt hatte. Jahrhundertelang konnte man dieses Geheimnis nicht entdecken. Denn wenn Gott mir das Geheimnis nicht sagt, dann kann ich es logischerweise auch nicht entdecken. Aber jetzt hat Gott sein Geheimnis, so lesen wir es hier, seinen Heiligen offenbart. Und wenn du diesen Vers liest, dann drehst du dich vielleicht nach links um, du drehst dich nach rechts um und du fragst dich, wen spricht Gott hier an? Wo sitzen die Heiligen? Wenn du Gottes Vergebung erlebt hast, dann sitzt so ein Heiliger oder so eine Heilige genau auf deinem Stuhl. Da sitzt ein Heiliger oder eine Heilige. Du bist ein Heiliger, nicht weil du so perfekt bist, sondern weil die Bibel es sagt. In 1. Korinther 6, Vers 9 spricht Paulus einmal offen aus, was alles so zu meinem Betriebssystem gehört. Da redet der Apostel von Unzucht, von Götzendienst, von Habsucht, von Ungerechtigkeit. All das steckt in mir. Und dann sagt er in 1. Korinther 6, Vers 11, das liegt hinter euch. Ihr seid abgewaschen, ihr seid gerecht, ihr seid geheiligt. Ihr seid also Heilige. Und so werden diejenigen, die an Jesus glauben, vor allen Dingen im Neuen Testament natürlich, immer wieder auch angesprochen. Wenn ich Gott meine Schuld bekannt habe, wenn ich seine Vergebung erlebt habe, dann wird er mir meine Schuld nicht mehr vorhalten. Gott wird mich nicht mehr zu einem Leben in der Hölle verdammen. Joel hat es gesagt, das ist eine Botschaft, die muss mal wieder abgestaubt werden. Ja, also das muss man wieder neu verstehen, neu begreifen. Der Jesus ist für meine Schuld gestorben. Meine Anklageschrift ist der. Das heißt es, heilig zu sein. Das ist die Stellung, die Gott mir gibt. Das will ich nicht kleinreden, sondern genau das möchte ich annehmen. Auch wenn ich in meinem Leben noch so viel Unheiliges sehe, das nicht zu meiner Stellung passt, die Gott mir gegeben hat. Gott selbst sagt es. Ich bin ein Heiliger. Und ihm kann ich doch glauben. Also wenn ich ihm nicht glauben kann, wem sollte ich dann glauben? Und jetzt will mir Gott sein Geheimnis verraten, wie die Herrlichkeit Gottes in mein Leben kommt. Denn das ist ja meine Sehnsucht. Herrlichkeit kann hier natürlich auch bedeuten, Paulus redet von dem, worauf ich mich freuen kann. Er redet vom Himmel. Auch das kann hier gemeint sein. Aber meiner Ansicht nach liegt hier ein anderer Schwerpunkt auf dem Text, wenn Paulus von Herrlichkeit redet. Denn Herrlichkeit heißt eigentlich nichts anderes als: Gott offenbart sich in seiner Macht. Das ist Herrlichkeit. Gott offenbart sich in seiner Macht. Und du siehst in das Leben von Menschen und du entdeckst plötzlich, das ist ja nicht nur der Mensch, der da steht, sondern hinter dessen Leben entdecke ich Gottes Macht. Hinter dessen Leben entdecke ich seine Größe. Vollkommen sehen wir das im Leben des Herrn Jesus, als er Mensch wurde. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Da geht es nicht um den Himmel. Da geht es darum, die Herrlichkeit des Vaters im Leben des Herrn Jesus zu sehen. Und der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 8, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der begreift, wie Gott ist, wer in das Angesicht des Herrn Jesus schaut. Oder wir entdecken das auch in der Briefliteratur, zum Beispiel Hebräer 1, 3. Der Herr Jesus ist, heißt es dort, Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters. Wow. Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters und Abdruck seines Wesens. Und diese Herrlichkeit, die will Gott in mein Leben legen. Das ist eine gute Nachricht heute Morgen. Wer mit mir zu tun hat, der soll spüren, hinter seinem Leben steht Gottes Größe. So ging es den Leuten im antiken syrischen Antiochia. Wir lesen in Apostelgeschichte 11, dass die Jünger dort zuerst Christen genannt wurden. Und es ist anzunehmen, dass nicht sie sich ein Schild ans Haus gebohrt haben, hier wohnen die Christen, sondern dass ihre Zeitgenossen sie so nannten. Der Name kommt von außen. Der Name ist nicht etwas, was sie erfunden haben. Und der Name kommt von außen, weil sie das Wesen des Christus in ihrem Leben gehabt haben. Und deswegen war den Leuten klar, das sind Christen. Auch hier entdecken wir etwas von dieser Herrlichkeit. Oder in Apostelgeschichte 5 lesen wir, das Volk rühmt die Christen. So ist der Zusammenhang des Textes. Das heißt, sie reden gut von ihnen, aber viele dieser Nicht-Christen wollen sich nicht zu den Christen halten, weil sie merken, hier ist Gottes Gegenwart da. Nein, wir wollen an der Sünde festhalten und wir merken, das funktioniert nicht. Deswegen haben sie sich der Gemeinde nicht angeschlossen. So, wow, ja, also das war denen von außen klar. Dazu passe ich nicht, weil hier ist das Wesen des Christus. Oder um es mit unserem Text zu sagen, hier ist die Herrlichkeit Gottes. Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Das ruft Stephanus in Apostelgeschichte 7 den Pharisäern vor, die vor ihm stehen. Gott ist ein Gott der Herrlichkeit, also ein Gott, der sich in seiner Macht offenbart, auch bei Stephanus. In dieser Szene steht er kurz vor seiner Steinigung und sein Angesicht ist wie das Angesicht eines Engels. Das haben die Leute um ihn herum gemerkt, das haben sie gespürt. Hier ist eine andere Macht im Spiel. Und wenn ich das lese, dann frage ich mich natürlich, ja okay, das kann ich immer wieder sehen. Die Herrlichkeit Gottes leuchtet in dem Leben der Menschen auf. Aber wie kommt denn die Herrlichkeit Gottes in mein Leben hinein? Wie leuchtet diese Herrlichkeit aus meinem Leben heraus? Paulus beantwortet diese Frage in diesem Text, indem er uns Gottes Geheimnis zeigt. Und damit macht er uns Hoffnung, diese Herrlichkeit auch in unserem Leben zu erleben. Gottes Geheimnis ist keine Methode, sondern eine Person. Christus in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt ist es raus. Jetzt wissen wir Gottes großes Geheimnis. Paulus sagt hier also, du als Handschuh musst dich gar nicht anstrengen, das Leben des Herrn Jesus zu kopieren. Du musst dich gar nicht anschreien und sagen, jetzt beweg dich doch mal oder ich helfe dir mal so ein bisschen nach. Gottes Geheimnis ist, der Herr Jesus kommt in dein Leben als Hand hinein und er lebt in dir sein Leben. Und plötzlich kann die Hand etwas tun, was vorher nie möglich gewesen wäre. Sie kann Dinge anfassen, sie kann Dinge tragen, sie kann dir, auch wenn das unhöflich ist, vielleicht die Hand geben. Es kommt nicht auf den Handschuh an, sondern es kommt auf die Kompetenz an der Hand, die in dem Handschuh ist. Dieser Handschuh könnte den Weltcup gewinnen. Es kommt nur darauf an, wer hier seine Hand reinsteckt beim Skifahren. Wenn ich diese Hand drin habe, dann komme ich auf der blauen Piste gerade mal, hoffentlich, auf den Brettern ins Tal. Das war's. Fernab jeder Zeitvorgabe. Aber dieser Handschuh, der könnte den Weltcup gewinnen, wenn einer der berühmten Skifahrer ihn anziehen würde. Es kommt auf die Hand an. Und das ist, was Paulus versucht hier deutlich zu machen, durch das Geheimnis des Christus. Paulus formuliert dieses Geheimnis, das er hier im Kolosserbrief anspricht, noch an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel formuliert es auch in Galater 2, Vers 20. Da sagt er, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Es ist genau das Gleiche. Der Christus kommt in mein Leben hinein und er lebt in mir sein Leben. Der Jesus selber redet in Johannes 14, Vers 10 von diesem Geheimnis und er sagt, der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Und weil das so ist, deshalb kann der Herr Jesus auch sagen, ihr werdet größere Werke tun als ich. Denn eigentlich ist es mein Leben in euch, das nur fortgesetzt wird. Und ich tue diese Werke in dir. Das ist die theologische Grundlage, die du quer durchs Neue Testament entdecken kannst. Auch der Hebräerbrief redet davon, es ist Christus in mir. Das ist dem Schreiber durch Gottes Leitung klar geworden. Wenn du es mitschreiben willst, Hebräer 13, Vers 21, wir lesen das manchmal als Segenswort. Da heißt es, der Gott des Friedens vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Sage ich, okay, das will ich ja. Und wie kommt das in meinen Alltag? Der Gott des Friedens vollende euch in allem Guten? Die Antwort ist, indem er in uns schafft, was ihm gefällt. Okay, und wie wird das Wirklichkeit? Durch Jesus Christus. Und dann stellst du die Frage, warum? Und dann geht der Vers weiter, dem sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also er schafft es und es dient seiner Ehre und Gott schafft es durch Jesus in mir. X Verse des Neuen Testamentes, die das deutlich machen. Und wir sind da so die christlichen Heimwerker, die versuchen, alles irgendwie selber zu machen. Wir schieben unser Auto den Berg hoch, anstatt uns reinzusetzen und zu fahren. Aber die Bibel sagt es sehr deutlich, Paulus versucht es ihnen hier anhand des Kolosserbriefes zu zeigen. Ich wünsche mir, dass wir dieses Geheimnis Gottes noch viel tiefer verstehen. Der Herr Jesus selbst ist also das Leben in mir. Nicht der Handschuh ist das Entscheidende, wichtig ist die Hand, die in dem Handschuh steckt. Also wenn Gott von der Veränderung in meinem Leben redet, dann ist es nicht ein Appell an meine Kraft. Der Weg ist folgender, ich muss meine Ohnmacht zugeben, ich muss begreifen, ich schaffe das nicht, dass ich das Leben des Herrn Jesus in meinen Alltag hineinbekomme. Aber die gute Nachricht ist, ich muss das auch nicht schaffen. Das Einzige, was ich muss, ist, ich stelle Gott meine Glieder zur Verfügung. Ich sage hier, ich bin der Handschuh, du darfst dein Leben in mir leben. Das ist Römer 6, Vers 19, da steht es geschrieben. Stell Gott deine Glieder zur Verfügung. Und Gott kann mich erst wirklich gebrauchen, wenn ich aufhöre, selber die Hand im Handschuh sein zu wollen. Und wenn ich sage, hier bin ich, bitte gebrauche mich für dich. Das mache ich praktisch, indem ich bete, Herr Jesus, du weißt, ich finde es gar nicht schlimm, den anderen zu hassen oder meine Gedanken in außerehelicher Sexualität unterwegs sein zu lassen. Aber Jesus, danke dafür, dass du in mir anders bist. Danke dafür, dass du in mir die Kraft bist, das nicht leben zu müssen. Ich darf Nein zur Sünde sagen. Oder ich darf beten und sagen, Herr Jesus, du siehst, mein Leben ist absolut von der Habsucht bestimmt. Es fällt mir schwer, irgendetwas herzugeben. Mein Geld, meine Zeit, meine Kraft, am liebsten alles für mich. Aber ich weiß, du in mir, du bist anders. Und danke, dass du dieses andere Leben in mir lebst, dass ich jetzt nicht mit mir rechnen muss, sondern dass ich mit dir rechnen darf. Wenn ich so bete, dann rechne ich mit dem Christus in mir. Dann rechne ich damit, dass er seine Größe und seine Herrlichkeit in meinem kleinen Leben sichtbar macht. Und es will Gott ja. Deshalb lass dich drauf ein. Lass den Herrn Jesus in dir leben, indem du deine Ohnmacht immer wieder zugibst und indem du mit seiner Vollmacht rechnest. Paulus kennt nicht nur das Geheimnis Gottes. Er lebt es auch. Vielleicht unterscheidet ihn das manchmal von uns. Wir lesen in Vers 29, da sagt Paulus, es ist seine Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Da hast du den Beweis für diese Aussage. Es ist der Herr, der in mir wirkt. Und wenn Paulus kämpfend ringt, dann kommt es nicht auf ihn an. Es widerspricht sich hier nicht. Es ist Christus in mir. Und der Apostel weiß, echte geistliche Veränderung kommt nur dadurch, dass der Herr Jesus in mir lebt. Und deswegen zeigt Paulus in seiner Verkündigung ständig auf Jesus. Wenn man Paulus gefragt hat, sag mal Paulus, was sind denn so die Inhalte deiner Verkündigung? Erzähl mal, gib mir mal eine Themenliste, was du so alles gepredigt hast. Dann sagt Paulus, weißt du, meine Themenliste, ihn verkündigen wir. So steht es da. Ich predige Christus. Ich stelle ihn in den Mittelpunkt, damit er in mir und durch mich leben kann. Um es mit den Worten von 1. Korinther 1, Vers 30 zu sagen, darüber habe ich auch vor einiger Zeit hier schon mal gepredigt. Ich verkündige Jesus als deine Gerechtigkeit. Nur durch ihn wirst du vor Gott gerecht. Ich verkündige Jesus als deine Heiligung. Nur er kann in dir das Leben leben, von dem die Bibel redet. Ich verkündige Jesus als deine Erlösung. Nur er kann dir die Freiheit von der Macht der Sünde schenken und dir die Freiheit schenken, nach dem Willen Gottes zu leben. Und schließlich sagt er, ich verkündige Jesus als die Weisheit, die du brauchst, um gute Entscheidungen treffen zu können. Also klar, ihn verkündigen wir. Das ist der absolute Mittelpunkt. Dass Jesus mir von Gott zur Weisheit gemacht ist, das haben wir schon im Rahmenprogramm gehört und davon redet Paulus auch hier im Kolosserbrief. Er betont es in Kolosser 2,2. Das Geheimnis Gottes ist Christus. Also nochmal wiederholend zu 1,27. Und dann sagt er, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Du brauchst nicht mehr, wird er in Vers 4 sagen. Den Kolossern wird man in ihrem Brief später noch tonnenweise Philosophie anbieten. Und da geht es um ganz grundsätzliche Fragen. Da geht es darum, warum lebe ich überhaupt? Da geht es um praktische Fragen, wie treffe ich gute Entscheidungen? Oder an welchem ethischen Geländer halte ich mich eigentlich fest? Paulus sagt, halte dich bei komplexen Fragen auch oder gerade bei komplexen Fragen an Jesus fest. Bei ihm bekommst du gute Antworten, gerade auf schwierige Fragen. Wisst ihr, was ich persönlich super finde? Dass der Herr Jesus einigen seiner Kinder von dieser Weisheit weitergegeben hat. Ich fand es schön zu hören, dass letztens mir jemand sagte, ich habe ein Buch von Timothy Keller zur biblischen Berufsethik gelesen und es hat mir enorm geholfen. Andere Christen wie Michael Kotsch, der kommt ja auch, schreiben dann etwas zu biblischen Prinzipien, zum Beispiel zur Gentechnologie. Ich wüsste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Da liest du sein Buch und denkst, stimmt, das sagt die Bibel dazu. Das sind Grundsätze, von denen die Bibel redet. Es gibt gute Bücher über Ehe und Erziehung. Ich habe von Daniela gehört, nicht nur gute Bücher, sondern gute Seminare. Super, dass Leute hier etwas von Gottes Weisheit in mein Leben hineingeben können. Also ich bin da immer wieder beeindruckt, wenn ich Bücher von Timothy Keller in der Hand habe oder von Don Carson. Denk, wow, sind die Leute schlau. Aber im Grunde genommen haben sie ein Thema und sie kennen sich in diesem Thema gut aus, wo ich vielleicht erstmal bei Wikipedia lesen muss, was ist denn das überhaupt für ein Thema? Und dann können sie mir einen biblischen Kompass geben. Das heißt, diese Weisheit kommt von Christus. Und deswegen ist sie so beeindruckend. Bei ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist ein bisschen schlecht, sagte mein ehemaliger Kirchengeschichtslehrer, dass sie verborgen sind. Aber wenn ich danach suche, will Gott mir zeigen, wie seine Weisheit ist. Und wenn Antworten wirklich biblisch sind, dann kommen sie eben von Christus, weil in ihm alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und deshalb ist Jesus für Paulus auch der Mittelpunkt seiner seelsorgerlichen Gespräche. Das bekommen wir in Kolosser 1, Vers 28 mit. Da liest du, wir ermahnen jeden Menschen und wir lehren ihn mit Weisheit, damit er vollkommen in Christus wird. Das haben sich manche Seelsorgeschulungen auf ihre Fahne geschrieben, diesen Satz, ich meine zu Recht. Das Ziel eines Seelsorgegespräches ist nicht nur die Frage, wie löse ich das Problem? Also so kommen wir dahin. Ne? Das muss gelöst werden, zack, alles klar. Danke, du hast mir sehr geholfen. Das Ziel eines Seelsorgegespräches ist die Frage, wie kann ich mit diesem Problem so umgehen, dass das Leben des Christus in meinem Alltag noch sichtbarer wird? Das ist eigentlich die Antwort, die Paulus hier gibt. Sonst ist die Krise überstanden, aber ich bin Jesus nicht ähnlicher geworden und damit habe ich eine ganz große Chance verpasst. Ich wünsche uns das als Gemeinde, dass wir ganz offen über unsere Schwächen reden können. Dass wir reden können über das, was ich nicht schaffe. Oder das, was mich auf dem Weg mit Jesus immer wieder stolpern lässt. Aber das Gute ist, dabei muss ich nicht stehen bleiben. Wir können uns gegenseitig ermutigen, auf Jesus zu schauen und mit ihm zu rechnen. Wir kennen jetzt aus diesem Text Gottes Geheimnis. Und damit kennen wir die Quelle für ein verändertes Leben, dass Gottes Herrlichkeit in meinem Alltag sichtbar wird. Und wir können dieses Geheimnis in Anspruch nehmen. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin nicht vollkommen in mir selbst, aber ich bin vollkommen in Christus, der in mir lebt. Das war die paulinische Seelsorge, ja? Davon hat er immer wieder geredet. In meiner Stellung vor Gott, aber auch in meinem Alltag, soll der Herr Jesus immer sichtbarer werden. Hör auf mit deinen christlichen Heimwerkerversuchen und lass den Profi selber ran. Er kann es wirklich besser als du. Wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, dann ist euch nicht entgangen, dass ich den ersten Vers übersprungen habe. Und zu diesem Vers komme ich jetzt. Paulus sagt, ich freue mich in den Leiden und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seine Gemeinde. Also das ist so ein Vers, du liest 5 Kommentare und hast 6 Antworten und dann weißt du, okay, dieser Vers ist schwierig. Was meint Paulus damit, wenn er das hier so sagt? Ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht an den Bedrängnissen. Zunächst einmal habe ich diesen Vers jetzt erst auf die Agenda gesetzt, weil ich glaube, ich kann die Worte nur sprechen, wenn ich Gottes großes Geheimnis entdeckt habe. Wenn ich verstanden habe, der Herr Jesus selber lebt in mir sein Leben, dann ist mir auch klar, warum ich leide. Dann macht es auch einen Sinn. In der Bergpredigt bereitet der Herr Jesus mich darauf schon vor. Die Menschen werden mich schmähen, sie werden mich verfolgen, sie werden alles Lügnerische, böse lügnerisch gegen mich reden, weil sie wissen und hoffentlich sehen, ich gehöre zu Jesus. Das wird so sein, sagt der Herr Jesus. Und er sagt mir voraus, Christen werden in großer Zahl gehasst werden und sie werden umgebracht werden, nur weil sie zu Jesus gehören. Das ist der einzige Grund. Und das ist das, was wir heute erleben. Noch nie sind zahlenmäßig so viele Christen verfolgt und getötet worden wie heute. Es gab es durch alle Jahrhunderte nicht. In dieser Zeit leben wir. Es ist gerade die Woche gedacht, wenn man diskutiert über, wo geht die Gemeinde durch die Trübsal oder geht sie nicht durch die Trübsal. Also für viele Christen in dieser Welt mit dieser Frage wirst du nur ein müdes Lächeln aus ihrem Gesicht kriegen, weil sie sagen, das ist mir so egal, das ist die Situation, die ich jahrelang erlebe. Und dass wir in Deutschland auf einer Insel der Bewahrten leben, ist die Ausnahme. Es ist nicht die Regel. Gott sendet, das ist mal, was hinter diesem Vers steht, seine Kinder wie Schafe unter die Wölfe. Das ist menschlich gesprochen keine gute Strategie. Aber Gott denkt hier offensichtlich anders als wir. Denn die Schafe werden unter den Wölfen nicht überleben. Es ist klar, was mit ihnen passiert. Und ich muss euch sagen, ich weiß nicht, warum Gott diese Strategie wählt. Aber der Herr Jesus redet ganz deutlich davon. Die Apostelgeschichte spricht davon und die Tagesschau zeigt es. Gott sendet seine Kinder in leidvolle Situationen, die in menschlichen Augen sinnlos sind. Vielleicht aber auch nur deshalb, weil wir so auf diese Erde fixiert sind. Und wir meinen, wir müssten hier unten schon allen Lohn bekommen. Ich glaube, gerade im Umgang mit leidvollen Erfahrungen kann es uns helfen, das Geheimnis Gottes im Auge zu behalten. Und das heißt, den Herrn Jesus selber im Auge zu behalten. Petrus sagt uns das mal, schau auf Christus, der auch gelitten hat. Und wenn ich Christ bin, dann weiß ich, das gehört auch zu meinem Programm, damit ich vielleicht auch noch mal besser verstehe, es stimmt, Christus ist Gottes großes Geheimnis. Wenn ich zum Beispiel an der Arbeit massiv unter Druck gesetzt werde, massiv ungerecht behandelt werde und dann erlebe ich, dass Jesus in mir, in diesem Handschuh, anders reagiert, als ich normalerweise reagieren würde, dann hilft mir das mehr zu verstehen, hey, es ist Gott, der mir seine Kraft gibt, selbst in solchen Situationen so zu handeln, wie er es eigentlich möchte. Und dann merke ich, der Jesus in mir, der ist so anders als ich und deshalb kann ich diese Erlebnisse, die ich dann da mache, in diesen schwierigen Situationen, auch auf andere Lebenssituationen übertragen. Ich will es lernen, zur Seite zu treten und Jesus in mir leben zu lassen. Ich will Jesus nicht mit meinen emotionalen und egoistischen Reaktionen im Wege stehen. Dann erlebt man mich, aber dann erlebt man nicht den Herrn Jesus in mir. Wenn Gott Leiden in mein Leben einbaut, dann soll es mir helfen, sein großes Geheimnis tiefer zu erfassen. So verstehe ich diesen Vers hier im Kolosserbrief. Und wie gesagt, es ist nicht ganz klar, was Paulus denn jetzt meint mit dem zweiten Teil des 24. Verses. Was heißt denn das? Ich ergänze etwas von den Bedrängnissen des Christus für seine Gemeinde. Manche denken, es gibt ein Maß an Leiden für die Gesamtgemeinde. Also wenn meine 5 Leidenstropfen in den Leidenseimer fallen, dann müssen das schon nicht mehr so viele Tropfen von jemand anderem sein. Ja, also deswegen, ich leide buchstäblich für einen anderen mit. Ich ergänze an meinem Fleisch, was noch aussteht, bis der Eimer voll ist. Also ich leide für euch. Ich persönlich favorisiere aber eher die Auslegung, Paulus will betonen, Leiden gehört zum Christsein. Der Jesus hat gelitten, als er auf dieser Erde war. Und wenn heute seine Kinder gequält werden, wird der Herr Jesus auch gequält, denn seine Gemeinde ist sein Leib. Zu Saulus, dem Christenverfolger, sagt der Herr Jesus nicht, sag mal, warum verfolgst du meine Jünger? Sondern er sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Also so eng ist der Herr Jesus mit seiner Gemeinde verbunden. Jemand hat mal gesagt, das ist wie bei einer Dornenhecke. Das Haupt ist durch. Und bis der Leib durch die Dornenhecke auch hindurchkommt, wird es noch einiges an Verletzungen und einiges an Schmerzen geben. Und deshalb ist für Paulus völlig klar, für den Leib stehen noch Bedrängnisse des Christus aus. Es sind Bedrängnisse, die zu ihm gehören. Paulus sagt, ich freue mich in den Leiden für euch. Ich denke, er meint hier seine Haft und alles, was damit zusammenhängt, was ja auch dazu dient, um den Christen aus Kolossea und den Christen aus Laodicea, die er hier namentlich erwähnt, dass sie befestigt werden auf ihrem Weg mit Jesus. Immerhin haben die Kolosser jetzt ja einen neuen Mitbruder, den Onesimus, der durch den Paulus an Jesus gläubig geworden ist, aber die beiden hätten sich wahrscheinlich nie getroffen, wenn der Paulus nicht in Haft gewesen wäre, wenn er nicht bereit gewesen wäre zu leiden. Das war die Grundlage, dass die beiden sich getroffen haben. Was ich sehr spannend finde an dieser Aussage, ich freue mich in den Leiden für euch, ist, ich sprach letztens mit einer Frau, die als Nichtchrist genau das beobachtet hat. Sie gesagt, das gibt's doch nicht. Da leidet jemand als Christ und da freut er sich noch daran. Wie masochistisch ist denn das? Was haben die Leute geraucht? Welches Hasch haben sie intus, dass sie sich freuen, dass sie völlig weg sind? Und sie hat irgendwann verstanden, es geht nicht darum, dass ich mich an dem Leid freue, aber dass ich mich in dem Leid an Jesus freue. Und das war für sie dann so der erste Schritt, sich auf die Suche zu machen nach diesem Jesus, der das möglich macht. Und sie hat ihn gefunden. Sie sprach als Christ zu mir. Aber sie sagt, so ging es mir damals, dass ich wirklich gedacht habe, was haben die geraucht? Das geht doch gar nicht. Das könnte man vielleicht dem Paulus auch vorwerfen oder ihn fragen. Aber er hat ganz sicher auch nichts geraucht. Er hatte auch keine Freude am Leid selber. Aber wenn ich Gottes großes Geheimnis entdeckt habe, Christus in mir, dann verstehe ich auch, eigentlich verfolgen die Leute gar nicht mich. Sie sind wütend auf den Christus in mir. Und deswegen verfolgen sie mich. Da muss ich mich auch nicht zusammenreißen, um Jesus zu beweisen, wie treu ich bin. Ich darf ihm sagen, Herr Jesus, du weißt ganz genau, ich habe nicht die Kraft, zu dir zu stehen, wenn Druck kommt. Aber danke, dass du in mir dich diesem Druck nicht beugst. Dass du in mir das Leben bist. Und das ist es, was mich freut. Das gerade auch in schwierigen Situationen zu erleben. Es ist Christus, der in mir lebt. Das ist Gottes großes Geheimnis, das wir heute Morgen entdeckt haben. Und ich wünsche uns, dass dieses Geheimnis unser Leben mit Jesus, aber auch unser Leiden für Jesus bestimmt. Amen. Wir nehmen uns eine kurze Zeit für uns persönlich Zeit, dem Herrn Antwort zu geben, wo er uns durch sein Wort angesprochen hat. Ich möchte darauf hinweisen, nach dem